Lieben, neue Ausgabe von Harald sucht den Sinn. Heute mit Niklas Mark Heinicke. Niklas ist Fotograf, ein Visual Storyteller, polar erprobter Abenteurer, ja, und Co-Founder von Wildyard. Darauf gehen wir später noch ein bisschen detaillierter ein. Wir gehen gemeinsam auf die Suche nach dem Abenteuersinn. Ja? Jetzt lasse ich erst mal grüßen, mein Lieber.
Ja, schön, dass du hier bist in den heiligen Hallen von Wildyard in Hamburg, ne? Mal eine andere Stadt.
Ja, genau. Heute bin ich auf Reisen sozusagen und ich liebe Hamburg. Ich glaube, wie du auch oder wie viele andere auch.
Schönste Stadt, ne? In Deutschland.
Genau, und deswegen lass dir tausend Dank sagen, dass wir heute hier bei dir zusammenkommen, um uns so ein bisschen über das zu unterhalten, was jetzt gerade jüngst zurückliegt bei dir. Ja?
Ja.
Aber bevor wir jetzt drauf eingehen, was du erlebt hast die letzten 3 Wochen, will ich kurz sagen, was mich völlig überrascht hat. In Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich noch ein bisschen geguckt, was so der Niklas Mark Heinicke so getrieben hat in der Vergangenheit. Und dann fand ich deine Vergangenheit als Schauspieler. Und dann habe ich gedacht, wie passt denn das zusammen? Ja? Auf der einen Seite diese sehr sensible Geschäft der Schauspielerei und auf der anderen Seite das sehr harte Abenteuerleben in Extremsituationen. Ja? Wie kam es denn zu dem Wandel?
Ich kann da eine ganz einfache Antwort geben. Ich finde, dass das sensible Geschäft der Schauspielerei gar nicht so sensibel ist. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr knallhartes Geschäft. Und es ist vor allen Dingen auch, ich habe ja eine klassische Theaterausbildung gemacht hier in Hamburg. Es ist, ich würde fast sagen, ein Extremsport. Also dieses Thema Lampenfieber, auf die Bühne gehen, vor Hunderten von Menschen spielen, sprechen, sein. Das ist unglaublich aufregend. Mein Puls geht immer total hoch. Man weiß nicht, was passiert. Keiner hilft dir quasi aus der Patsche, wenn du da auf der Bühne bist. Du bist auf dich und auf dein Team gestellt. Deswegen finde ich da eigentlich die Verbindung zum Abenteuer oder zum Extremen ist da relativ nah. Und auch der sportliche Aspekt des Theaterschauspielers, der unglaublich beweglich sein muss, der ist da auch gegeben.
Aber ist ja interessant. Ja. Also den Zusammenhang hätte ich jetzt nicht hergestellt. Aber jetzt, wo du es erklärst, also ich meine, du bist alleine beim Schauspieler. Das ist das, was oft vergessen wird, weil, nochmal, du bist in der Situation, da stehen 30 Leute um dich herum, was weiß ich, ja?
Ja, genau.
Und du musst aber so tun, als wärst du allein, ja?
Und man ist halt in dem Moment auch. Man spielt ja nicht. Also der gute Schauspieler, der ist. So, weißt du, also du vergisst, dass du quasi gerade im Spiel bist. So.
Ja.
Und du bist allein, du bist vor allen Dingen auch, also du musst dir selbst aus der Patsche helfen, ne? Also das ist, funktioniert als professioneller Schauspieler nicht, dass du sagst, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr vor der Aufführung oder während der Aufführung und einfach weggehst. Also man muss dazu sagen, dass ich, bevor ich Schauspiel studiert habe, auch schon Fotograf war. Das war der Grund, wieso ich nach Hamburg gekommen bin. Und meine Eltern, speziell mein Vater, dann gesagt hat, Unternehmensberater wohlgemerkt, mach mal Schauspiel, geh nicht in die Werbung. So, und dann habe ich ja quasi den Wechsel gemacht von hinter der Kamera vor die Kamera, habe dann die Kamera so sehr vermisst, dass ich wieder hinter die Kamera gegangen bin und jetzt mit Wildyard in einer gewissen Weise über die Kamera als Director quasi gegangen bin. Also hängt das für mich alles irgendwie so zusammen, hatte aber auch in der Vergangenheit auch so ein bisschen Identitätsprobleme. Was bin ich denn jetzt eigentlich? Passt irgendwie auch zum Schauspieler, ne? Wer bin ich eigentlich gerade?
Da sind wir beim Sinn, ja? Und da finde ich den Abenteuersinn eigentlich sehr schön. Und das, was du gerade erzählt hast, das erklärt es doch sehr, sehr fein und punktgenau. Also du gehst quasi von hinter der Kamera vor die Kamera und gehst dann wieder zurück, weil du dich von deinem Sinn entfernt hattest.
Ja.
Ja? Und jetzt muss man dazu sagen, ich habe ja nochmal nachgelesen, also du warst ja mit Notruf Hafenkante und kleine Spielfilm-Geschichten, also das war jetzt schon mehr als irgendwie Laienschauspieler
im
Theater, also das war schon profimäßig.
Ja, klar, ich hab 4 Jahre in Hamburg die Schule für Schauspiel besucht, habe dann die Bühnenreife gemacht, quasi das Klassische, und habe dann ich glaube, ich habe dann 5 Stücke gespielt, auch als Hauptrolle. Viel Weihnachtsmärchen natürlich, ne, wie man so als Jungschauspieler anfängt, aber das Weihnachtsmärchen heißt dann 100 Vorstellungen, ne, in einem Monat. Teilweise 3 Vorstellungen am Tag, das ist ein Marathon, ne? Das ist körperlich sehr, sehr anstrengend.
Wie ein Konzert.
Du kennst es, ne?
Ja, ist wie ein Konzert.
Ist ein sehr guter Vergleich, ja. Und irgendwann ging es dann in den Film, ne, und das Film hat mich immer so ein bisschen mehr interessiert, weil das so, ich sag mal, so weltoffener war, man hat sich ja auch so aus dem Raum rausbewegt. Und ja, und dann Film, ja, dann ging es irgendwann in die Technik wieder und dann habe ich es einfach vermisst. So. Dann, ich habe nebenbei immer fotografiert und dann musste ich mich irgendwann mental für mich entscheiden, was machst du jetzt? Ne? Bist du jetzt Fotograf oder bist du Schauspieler? Und das lief, also da lief Fotografie schon so gut, dass ich gesagt habe, so ey, ich mach das jetzt. Aber, Harald, sorry, wenn du mich einmal ins Reden bringst, ne, dann läuft
das Ding immer hier.
Es gab tatsächlich eine Entscheidung, wieso ich dann gesagt habe, ich höre jetzt auf mit Schauspiel. Und die hängt da an der Wand. Das ist das Segelabenteuer, was ich gemacht habe. 1,5 Jahre um die Welt gesegelt, dann durch Covid leider abgebrochen oder wurden wir festgesetzt in der Karibik. Damals schon über Grönland gesegelt, also die kalte Tour. Und da habe ich dann gemerkt, so, ey, das ist doch das, was ich eigentlich liebe. Da kommt das irgendwie alles zusammen. Und dabei ist es geblieben jetzt auch irgendwie, ne? Total
süchtig geworden. Jetzt erklär für die Menschen, die das nicht mitgekriegt haben oder nicht wissen, was gemeint ist. Was hast du da gemacht?
Also auf der Segelreise habe ich im Prinzip, jetzt tauchen wir sofort richtig tief in die Sinnthematik ein. Ne? Ein Kumpel hat mich eigentlich gefragt, ob ich mit ihm um die Welt segeln will, durch die Nordwestpassage. Und ich habe einfach sofort Ja gesagt. Es gibt ja so Momente im Leben, wo man einfach...
Nicht
nachdenkt. Wo alles passt.
Ja, ne? Genau,
wo irgendwie auch alles passt.
Ja, ja.
Und der einzige Kasus knackt, das war, ich konnte gar nicht segeln. Ja. Und es war jetzt keine gecharterte Tour mit Guides und es war schon alles alleingestellt, er und ich. Und immer wieder mal Freunde an Bord. Er hat mir dann ein Jahr lang Segel beigebracht und dann ging es los. Und für ihn stand dann ganz, ganz klar zur Debatte, nicht die Barfußroute zu segeln, die klassische Warmwasserroute über die Kanaren oder Azoren, sondern die Wikingerroute über Shetland, Färöer, Island, Grönland, Nordkanada. Also traumhafte Namen, ne, die man da irgendwie besuchte in meinem Fall. Ja, und da habe ich ein Buch draus gemacht. Das ist ein ganz tolles, großes Projekt, tolle Story geworden. Und auf dieser Reise habe ich so viele Menschen kennengelernt. Und auf dieser Reise wurde ich auch mit der Realität konfrontiert, dass das alles gar nicht so besonders ist. Weil egal an was für besonderen Orten du bist, du triffst immer Leute, die machen das auch. Und auf plötzlich kochen die alle nur mit Wasser. Ist auch irgendwie ganz toll, weil dann startest du wieder von diesem Meridian und gehst wieder weiter. Ne? Ja. Und dadurch entwickelst du dich auch immer weiter und musst natürlich aber auch offen sein zu lernen. Und wieder neues, also ich konnte ja nicht segeln, habe ich segeln gelernt. Dann habe ich auf diesem Projekt Jan Rasmussen kennengelernt, Expeditionsleiter. Aha. Der gesagt hat, Niklas, komm, Grönland, ich liebe es auch, lass uns mit Skiern über Grönland gehen. Ich so, großartig, bin ich dabei. Habe ich noch nie im Winter geschlafen in dem Zelt, ne? Muss ich erst mal lernen, muss ich Skifahren, also Fjellski fahren lernen mit Pulka hinten. Und da kam dann der große Moment für Jan und mich, wir können ja nicht einfach ein Abenteuer ohne Sinn machen, also ohne Purpose machen. Weil das ist dann, jetzt sind wir plötzlich in so einem sensiblen Ökosystem, dem grönländischen Eisschild, das geht nicht. Also entweder wir machen das als Forschungsexpedition und nicht als Forschungsexpedition, die wir uns ausdenken, sondern mit bekannten Forschern dabei oder wir machen es gar nicht. Mhm. Und da kam dann Dr. Adrian McCallum auf uns zu, Forscher, Glaziologe aus Australien. Und damit ist quasi The Greenland Project und jetzt im weiteren Verlauf The Adventure and Research Collective, was quasi das Projekt, was daraus entstanden ist.
Sensationell schöne Geschichte.
Ja.
Ich kann dir das nur immer wieder geben. Wir haben uns ja in Vorarlberg kennengelernt, weil du mit und für Gebrüder Weiß.
Genau, Hauptsponsor gewesen.
Tour, so, ne? Da warst du ein Partner Gebrüder Weiß war ein Partner von euch. Und da habe ich dich kennengelernt und ich fand das Projekt und dich als Person und das, was du erzählt hast, so faszinierend, weil bei dir merkt man, dass genau das Menschen verändern kann, wenn sie was finden, was aus ihrem Herzen strahlt. Und der Abenteuersinn, der hat auch eine merkwürdige Färbung. Da spielt auch so ein bisschen Leichtsinn mit. Ja? Und so ein bisschen Mutprobe. Ja? Das hat was Halbstarkes. Und das stimmt aber gar nicht. Ja? Sondern für mich ist Abenteuersinn, auch sich selbst zu entdecken. Also nicht nur die Welt, sondern sich selbst immer wieder in Situationen zu bringen, in denen man noch nicht war. Und das ist ja etwas, was du ja quasi mehrfach im Jahr praktizierst, oder?
Hast du total schön ausgedrückt. Ich bin ja gerade wiedergekommen von einer Vatnajökull-Expedition. Mhm. Wir sind mit einem italienischen Biologen über den größten Gletscher oder über das größte Eiscap Europas in Island gegangen, auch wieder zu Fuß, ohne technische Hilfsmittel. Hätte man natürlich auch mit einem Skidoo machen können, aber man macht hier Klimaforschung und fährt mit einem motorisierten Untersatz. Das macht aus der, und da kommt der Storyteller raus, macht da nicht wirklich Sinn. Ne? Also das muss man das ganze Ding auch quasi durchziehen. So, ja. Ne? Muss man schon ganz sein. Und da habe ich mir auf dem Eis, wir haben ja vorher Kontakt gehabt, ne? Und da habe ich mir auf dem Eis wirklich auch mir die Frage gestellt, warum bin ich eigentlich hier?
Ja.
Also weil, und das muss ich jetzt auch nochmal, das weiß ja die Audience auch nicht, ich werde seekrank. Na, warum gehe ich immer wieder auf Segelboot, wenn ich teilweise 50, 60 Mal am Tag mich übergeben muss? Warum arbeite ich auf Offshore-Windfarm als Fotograf, wenn man da mit einem CTV-Boot hinfahren muss und ich jedes Mal denke, so, oh, wo zur Hölle bin ich hier?
Ja.
Und dann habe ich auf dem Eis in Island, Island ist ganz anders als Grönland, die Wettersysteme verändern sich jeden Tag im Tagesverlauf. Also morgens Sonnenschein, abends Sturm. Das war eigentlich jeden Tag so. Und im Sturm heißt immer, wir hatten zwei Schlitten und einen Navigator quasi, zu dritt waren wir. Und das hat jede Stunde hat es quasi einmal durchgewechselt. Und immer wenn du Navigator warst, war das so, ohne Schlitten, du bist einfach nur vorne mit dem Kompass, dann scheint die Sonne. Und das war der schönste Moment auf der ganzen Welt. Und dachte so, im Kopf gehen die Kinos los, die nächsten Projekte, was plane ich? Grönland nochmal, ne? Und dann bist du auch plötzlich wieder hinten bei den Schlitten, musst ziehen und denkst so, what the hell, warum bin ich hier? Was mache ich denn hier eigentlich? Und immer wenn ich vorne war, habe ich gedacht, okay, du bist bei Harald. Was reizt dich denn so daran, dass du hier vorne irgendwie, dass du das alles mitmachst? Und habe ich gedacht, man driftet so ab, wie ich jetzt auch im Gespräch. Ich habe an meinen Neffen gedacht und gedacht, wenn der mich jetzt in die Schule einladen würde, in die zweite Klasse, und ich müsste davon erzählen, wie würde ich das erzählen? Und dann habe ich ganz viele Szenarien im Kopf durchgegangen und dann dachte ich so, spannend, dass ich über das Kind denke. Und dann habe ich an den Erwachsenen gedacht. Und dann dachte ich, okay, der Erwachsene, der ist immer so kontrolliert. Der geht gar nicht mehr diese Emotionslaufbahn durch. Der ist eigentlich im Alltag immer beherrscht. So. Und natürlich bei der Geburt. Und es gibt immer wieder Momente, wo man auch die komplette Achterbahn durchgeht, ne? Aber man ist ziemlich in so einem Komfortzustand. Das Wort Komfort kommt zum Vorschein, ne? Ich bin da out of the comfort zone. Für mich war die comfort zone immer nach unten hin. Aber nee, die geht ja auch nach oben hin. Das heißt, sag ich mal, auf dem Eis oder auf dem Boot, mir geht's so schlecht. Aber mir geht's auch so gut. Ich durchlaufe eine Skala von 1 bis 10, von 1 bis 10. Und ich glaube, dass wenn man das einmal so verinnerlicht hat, dann ist das auch wie so eine Sucht. Dann willst du wieder ein Kind sein, weißt du? Dann willst du das wieder einmal so durchspielen.
Also das ist das, was mich so fasziniert. Und da gibt es ja auch neuere Untersuchungen zu dem Thema, dass Kinder mit 5, 6 Jahren haben zu 95% ein Genius-Level, was Kreativität angeht. Und sie kriegen es abtrainiert, sodass die gleichen Personen im Alter von 30 nur noch 5% Genius-Level erreichen. Also das muss ja mal auf die Zunge gehen.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne?
Aber das Schöne, was ich auch gehört habe, ist, dass man dieses abtrainierte, Kreativitätsprinzip, man kann sich wieder antrainieren. Und es dauert auch nur ein paar Wochen. Und eigentlich ist das genau das, was du jetzt beschreibst. Wir müssen einfach öfters mal wieder wie Kinder denken und wie Kinder staunen und die Dinge einfach auf uns zukommen lassen und raus aus dieser Sicherheitszone. Und irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, Aaron, in dir gibt es nicht nur das Haus des Verstandes. Man kann aus dem Haus auch raus in den Garten gehen. Wie schön.
Das ist sehr schön.
Und wir trainieren uns als Schüler an, es fängt im Kindergarten an, bis nach dem Studium, immer uns in dieses Haus des Verstandes zurückzuziehen, weil da ist alles logisch und da kann man alles nachvollziehen und es wirkt sicher. Aber die eigentlich schönen Dinge, und du bist das beste Beispiel, die finden außerhalb von dem Haus statt. Und manchmal ist es halt echt ätzend, wie du sagst, ja, weil da, du fragst nicht, mein Gott, warum mache ich das überhaupt? Ich kenne es nur im ganz Kleinen, ja, wenn mich irgendwelche Leute einladen und sagen, ach, Harald, gehst du morgen mit, wir gehen zu irgendeiner Gipfelbesteigung. Und ich dann aus dem gleichen Grunde ja sage, wie du zu dem Segeltrip, ja, in klein. Und nach der Hälfte von dem Ding zedere ich ja und fluche und denke mir, warum müssen Menschen die Berge hochlaufen? Also ich zweifle alles an. Wenn ich dann oben bin, ist alles toll. Aber jetzt, pass auf, jetzt will ich noch auf ein Thema raus, weil das stelle ich mir extrem schwierig vor. Wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt. Also wenn ich irgendwie das erste Mal eine Strecke laufe, dann schätze ich die völlig falsch ein, starte zu schnell, verpowere mich, ja. Wie ist das, wie war das, als du das erste Mal in die Polarregion gefahren bist? Du hast ja gesagt, du hast das noch nie gemacht vorher.
Also ich gehe sehr naiv an die Dinge ran, aber ich gehe sie nicht alleine ran. Also ich hatte natürlich, ich hatte Jan, den Expeditionsleiter, guter Freund von mir, dabei, der einfach wirklich gut ist, der das alles gut beherrscht, auch dieses Thema Wintercamp, funktioniert ja ganz anders als Sommercamp. Ne? Also das ganze Equipment ist einerseits anders, aber auch wie du ein Zelt aufbaust, wie du anders auf den Wind achten musst, dass es nicht wegfliegt, wie du eine Schneemauer baust, in welchem Abstand die Schneemauer sein muss vorm Zelt, damit quasi die Schneedrift nicht das Zelt irgendwie, also gibt's ja tausend Sachen, Wasser kochen, wie baut man das im Zelt auf, also es ist wirklich, und das Tolle ist, er ist auch noch Ingenieur und ich habe irgendwie so einen Hang, dass meine Freunde alles Ingenieure sind, weil ich liebe das, dass die das so durchdenken, und sich so wirklich mit dem Thema beschäftigen. Ja. Aber ich persönlich, ich gehe immer total naiv an die Sachen. Ich sage einfach, ja, ich mache das, ich komme mit so, ne? Und dann habe ich auch einfach Glück, glaube ich, dass ich so tolle Menschen um mich herum habe, die mich dann ein bisschen führen. Aber ich kann dir, also ich bin auch ein schneller Lerner, so, weil ich halt so begeistert bin, wie man vielleicht merkt. So, ne? Es ist aber schon so, dass wenn ich so große Projekte mache, das hat meine Freundin mir auch gesagt, und das ist dann wiederum die Kehrseite, glaube ich, dass ich dann kurz vor den Projekten in so einem, das fällt mir, als meine Freundin ist Therapeutin, ne, wir reden viel und mir selber fällt dadurch auch immer mehr auf, und ich denke auch immer mehr über Konsequenzen nach, dass ich einfach vor so einer Expedition oder vor einem großen Projekt oder auch vor einem ganz großen Job, dass ich so gestresst werde und dass ich das, wie sagt man das, eröffnet sich quasi den Ummenschen, dass ich ruhig werde. Ich schalte so ab, ich bin dann, die Scheuklappen gehen dann so runter und ich bin dann super konzentriert, weil das alles in meinem Kopf abspielt. Also das arbeitet schon mit mir. In dem Moment bin ich nicht mehr naiv, sondern ich bin schon woanders, weißt du? Ich bin schon so, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit Angst zu tun. Das muss man ja nicht wegreden. Ne? Angst gehört dazu, Adrenalin gehört dazu. Ja. Und dann dauert das 2-3 Tage im Projekt und dann bin ich frei. Dann bin ich voll da. Dann vergesse ich alles herum. Dann zum Leid meiner Nächsten melde ich mich auch ganz wenig bei denen. Also jetzt auf dem Eis geht das Gott sei Dank sowieso nur mit Satellitentelefon. Ja. Aber ich bin dann auch wirklich weg. So, ich bin dann auch wirklich vor Ort und meine Aufmerksamkeit ist 100% da und ich arbeite ja auch da, das vergisst man. Ich bin ja nicht nur als Abenteurer da.
Aber darauf wollte ich noch raus. Also zwei Dinge noch. Erstens, weil du es gerade angesprochen hast mit der Angst.
Ja, ja.
Also Mut braucht nur der, der auch Angst hat. Wenn du keine Angst hast, brauchst du keinen Mut. Also das ist die eine Seite, natürlich gehört die Angst dazu. Also die ist ein Lebenselixier.
Ja? Darf ich was dazu sagen, weil es spannend ist? Was ich aber interessant finde, ist, den Mut und die Angst hat man nicht während dem Projekt. Nein. Die hast du vor dem Projekt. Und das ist doch spannend, oder?
Ist spannend. Ist extrem spannend. Ja? Aber das ist ja genau das, du musst erstmal dahin. Ich sage das, und da sind wir wieder mal im Vergleich mit der Bühne. Der Weg auf die Bühne. Das ist die große Gefahr.
Ja, genau. Wenn du auf der Bühne stehst, ist sowieso alles egal. Dann bist du voll im Moment.
So, dann bist du drin. Ja? Aber bis dahin, kannst du Tode sterben.
Ja, ist richtig. Genau, ja.
Also, das ist der eine Teil. Und der andere, jetzt kommst du da rein. Mhm. Ja? Und das Schöne ist, du hast vorhin gesagt, mit den Kindern. Ja? Du überlegst dir, wie muss man Dinge den Kindern erklären, damit die sagen, oh, das ist ja cool, ja, das finde ich auch schön, ja. Das ist das Storytelling. Mhm. Was ich noch ganz wichtig finde, und da will ich jetzt noch mal drauf raus, weil Es gibt ja ganz viele Leute, insbesondere viele Reiche, weil sie es sich leisten können, sagen die, oh, ich mache jetzt mal K2, ich mache jetzt mal Mount Everest, ich wandere jetzt mal quer über Nordpol. Das, was du machst, ist eine komplett andere Geschichte. Und das finde ich so sensationell schön. Das Wild Yard hast du ja Agentur für Nachhaltigkeitskommunikation genannt. Ich finde den Begriff so super schön, ja, weil du hast vorhin gesagt, du dir einen Purpose geben wolltest.
Genau, ja.
Du willst die Abenteuer nicht der Abenteuer wegen machen, sondern du willst was bewegen. Du willst was verändern. Du willst auf was hinweisen. Du willst die Welt verbessern eigentlich.
Ja, richtig. Ja, das ist total. Also Wild Yard ist damals mit meinem Kollegen Laszlo entstanden, den du vorhin ja auch kurz kennengelernt hast, ne? Journalist, Autor, Redakteur und ich würde auch sagen, wahrscheinlich so the brain auch in Wild Yard, so, der einfach auch extrem vernetzt ist und mir ganz viel beigebracht hat, was redaktionelles Arbeiten angeht, was qualitativ hochwertiger Journalismus angeht. Und Laszlos Anfangsdevise war, genau, der hatte 2019 vor Covid, hat er, glaube ich, 24 Fernstreckenflüge oder so, also eine sehr, sehr hohe Anzahl an journalistischen Reisen gehabt und hat dann irgendwie auch gemerkt, so, das funktioniert nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und ja, dann haben wir uns getroffen, kannten uns ja schon vorher und dann kam diese Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen erstmal nicht mehr nur Einzelkämpfer sein. Und weißt du, kennst die Branche, die ist knallhart. Und wir wollen natürlich irgendwie das, was wir können, auch, sag ich mal, fürs Positive einsetzen. Auch wieder ein total naiver Herangehen, weil so leicht ist es natürlich nicht. Und auch eine Agentur vor Covid oder während Covid zu gründen 2020, das war natürlich alles andere als einfach. Dann, wir haben ja ein eigenes Magazin rausgebracht, da haben wir auch erstmal unseren ganzen Gewinn reingesteckt, weil wir dachten so, ja, das muss klappen, hab ich dir vorhin gesagt, ne, alle fair bezahlt, außer uns selbst, ne? Und das ist, glaube ich, auch unser großes Problem, ne? Und jetzt, ich muss auch sagen, eigentlich ist es auch kein Problem, eigentlich finde ich großartig, so, ich würde es auch jederzeit wieder machen, ist toll, also ist tolles Arbeiten. Genau, wir machen im Prinzip Storytelling für transformative Unternehmen, die heute eigentlich, ich denke, jedes Unternehmen sollte transformativ sein, sonst haben sie keine Haltbarkeit, ne? Und das sind natürlich auch Großkunden, die wir betreuen, ne? Aber was wir sehr, sehr gut können, ist journalistisches Aufarbeiten von Inhalten mit dem Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Und es freut mich sehr, dass du das Wort so schön findest, weil es ist tatsächlich in den letzten, ich glaube, 24 und 25, es gibt so eine Statistik, wie das Wording quasi ist. Nachhaltigkeit ist sehr uncool im Moment.
Ja, genau. Umso wichtiger finde ich, ja, das, was ihr macht und dass man versucht, eine Community aufzubauen, die auf Missstände hinweist, einerseits, wobei ich finde, eigentlich ist noch viel schöner, nicht die negativen Dinge zu fokussieren, sondern die positiven. Und genau das machst du.
Genau das ist das, was ich auch denke. Wie kann man denn denken, dass Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien etc., wie kann man das denn, also wie kann man das denn blöd finden, wenn du quasi einfach quasi, also wenn du Energie erzeugst aus Sonne und aus Wind und aus Wasser und nicht irgendwie halb Deutschland umgraben musst? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich werde dann auch, ich denke so, ich bin beileibe kein Öko. So, ich esse Fleisch, nicht viel so, ne, und versuche, das gut zu ernähren. Ich bin natürlich auch privilegiert hier in Hamburg so, ne, gar keine Frage. Aber ich habe es dir vorhin gesagt, ich liebe auch materielle Sachen. Ja, ich bin natürlich auch so ein kleiner Materialist und so. Ja. Ich habe auch nichts gegen Autos. Ich fliege auch gerne. Fliegen ist total toll, dass man so einfach von A nach B total schnell kommt. Aber man muss sich halt so ein bisschen bewusst sein, dass das alles Konsequenzen hat. Und ja, also ich finde es auch ein bisschen blöd, wenn man immer auf den kleinen Menschen zeigt, irgendwie, dass der muss hier, du musst dein Verhalten ändern. Nee, du hast das nicht verstanden. Mhm. Darum geht's doch nicht. Ja. So, das ist nicht das Problem der ganzen Sache. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Ja. So. Ich versuche es immer so zu formulieren. Man kann jetzt die Windräder schön finden oder hässlich. Man kann es irgendwie merkwürdig finden, dass wir bis heute noch keine Lösung gefunden haben, erzeugten Strom zu speichern. Ja, das kann man alles blöd finden.
Ja.
Aber es ist sicherlich nicht falsch, Sonnenenergie einzusammeln. Und es ist nicht falsch, Windenergie einzusammeln. Nee. Also stellt sich die Frage eigentlich gar
nicht.
Das
ist einfach, das ist so eine Grundlagendiskussion. Ja, genau. Deswegen, ich habe auch gar keine Lust mehr, die zu filmen, weil ich denke so, ja, okay, Merz hat gesagt, er findet Windräder kacke. Kann ich, also wenn ich an manchen Ecken in Deutschland bin, denke ich auch, haben sie ein bisschen übertrieben hier an der Stelle. Ja, kann ich verstehen. Aber wir brauchen es trotzdem. Also, oder wir graben halt wieder Deutschland um, weißt du? Und, so, hört dann irgendwann auf.
Mit einem Unterschied, Niklas. Mit einem Unterschied. Die Windräder kann man auch wieder abbauen.
Ja, exakt, genau. Ja,
aber den Atommüll,
den kann man...
Der ist da. Ja. So, und die Braunkohle und alles, was wir mit fossilen Brennstoffen veranstaltet, das bleibt. Also das heißt, wir haben sozusagen nachhaltige Schäden zugeführt. Ja. Ja. Und die Windräder, ja, die könnten wir wieder zurückbauen, wenn sie obsolet sind. Und ich sage immer, mein Lieblingsspruch, wenn jemand mit den Windrädern anfängt, sage ich, du bist herzlich eingeladen, ein neues Konzept für Windenergiegeneratoren zu entwickeln. Ja, natürlich ist es nicht das Ende der Fahnenstange. Natürlich da werden die nicht. Leute in 200 Jahren, die werden lächeln und sagen,
wahrscheinlich,
schau mal, die haben da noch Windräder gehabt. Ja. Ja? So, aber im Moment haben wir halt nichts Besseres.
Nee, und dann wieder aber wir wollen ja nicht zum Politpodcast hier werden. Genau.
Lass mich noch auf einen Punkt eingehen, weil den fand ich so faszinierend. Du bist ja angewiesen auf ein Team. Du hast mir mal erzählt, ihr wart zu viert oder zu dritt teilweise auf Tour, ihr hattet noch einen Arzt dabei, ja. So, und jetzt ist genau das, was für mich eigentlich auch so ein bisschen die Lebensweisheit aus deinen Trips, ja, durchsickern lässt. Was passiert denn mit Menschen in Extremsituationen? Du erlebst's, ja, immer wieder.
Also, es gibt unterschiedliche Phasen, ne? So wie im normalen Leben auch. Also erstmal muss man natürlich sagen, dass wir haben ja dazu, dass wir in Temperaturen in Grönland war ein schöneres Beispiel mit minus 35 Grad, ne? Also das hatten wir die ersten zwei Wochen. Wir müssen uns ja trotzdem jeden Tag einen Halbmarathon machen mit 100 Kilo Schlitten hinter uns. Das heißt, es ist körperlich extrem anstrengend. Das funktioniert nur durch eine Struktur. Durch eine Routine und durch eine Struktur und durch, da hilft jetzt auch nicht, wenn man, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand von uns in Grönland zum Beispiel sitzen geblieben ist und gesagt hat, so, ich gehe jetzt nicht mehr weiter. Aber wenn man natürlich sagt, wir laufen von 6 Uhr morgens bis 17 Uhr abends und dann sagt jemand, okay, wir machen jetzt noch eine Stunde, dann ist auf jeden Fall Krieg, ne? Also dann streitet man sich auch. Und wir haben natürlich auch so Situationen gehabt, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt aber 23 Stunden gehen, weil da kommt ein Sturm irgendwie angerollt, ne? Und wir müssen weiter. Und dann fängt man natürlich an, auch an gewissen Punkten out of control zu sein. Das passiert natürlich auch. Und dann ist es immer ganz gut, im Team zu sein, weil man sich diese out of control Momente abgeben kann. Mhm. Dass mal die eine Person, sag ich mal, geführt wird, sag ich mal, und dann die andere Person. Ne? Schön ist immer, dass wir als Ritual uns morgens immer umarmt haben und abends umarmt haben, um einfach zu sagen, okay, wir sind ein Team, wir haben uns immer noch lieb. Klingt jetzt total esoterisch, aber es hat funktioniert, das kann ich sagen. Einfach auch, dass man immer morgens so einen frischen Start hatte. Aber sonst muss ich, was ich auch noch gedacht habe in Grönland, habe ich gedacht, ich mache mir auch mal ganz tief Gedanken über Sinn und ums Sein. Da kannten wir uns ja noch gar nicht. Mhm. Halt. Und weißt du, am Ende ist das auch nur eine Wüste und du gehst da 10 Stunden am Tag rüber. Und dann denkst du 20 Minuten lang über den Sinn und die Schönheit und das Sein nach. Und dann ist es auch einfach nur anstrengend, muss man einfach ehrlich sagen. Und es ist Arbeit und man will gerne ein Hörbuch hören. Ich habe dann 3 Fragezeichen rauf und runter gehört. Ja, das haben wir so, weißt du, so Geschichten irgendwie. Ja. Und dann gehst du natürlich schon, baust du schon Vorträge im Kopf, die du machen könntest. Ich bin dann mein Kameraequipment rauf und runter gegangen, weil ich musste ja arbeiten. Ich habe Fotos, ich habe eine Doku gedreht. Ich habe die Sponsoren glücklich gemacht, hoffentlich mit dem Material am Ende. Und das hat mich natürlich vor ganz neue Herausforderungen gestellt, nicht in Hamburg zu fotografieren, sondern bei minus 30, minus 20, minus 35 Grad. Und da gingen meine Gedanken ganz banal immer wieder drumherum. Oder ich habe über eine Fahrradtour mit meiner Freundin nachgedacht, ach, wie schön wäre das jetzt in Südfrankreich zu sein. Ja, aber ich muss auch fairerweise sagen, ich funktioniere bei Kälte sehr, sehr gut. Also,
im Gegensatz zu mir beispielsweise.
Du bist ja auch im Warmduscher. Ja. Also. Nee, ich glaube, ich bin sehr belastbar.
Okay.
Das ist eine meiner Qualitäten, dass ich da ganz gut funktioniere. Ja. Offen, belastbar, wird mir, glaube ich, so nachgesagt. Und ich, was auch wirklich wichtig ist, Harald, das hat mir unser, also unser zweiter Expeditionsleiter Adrian, der die Forschung quasi betreut hat, gesagt, du kannst alles lernen, aber was du nicht lernen kannst, ist, was meinte, ich glaube, er meinte Humor. So dieses Zwischenmenschliche.
Ja.
Und das, wenn du das nicht hast auf dem Eis, ich glaube, dann hast du eine scheiß Tour. Wenn du aber einfach, also jetzt in Island hatten wir drei wirklich lustige Menschen gewesen, und wir haben so viel Spaß gehabt, so viel Quatsch gemacht. Jan hat noch ein aufblasbares Einhorn mitgebracht, also kurz vorher als Geschenk, was halt so als Überraschung für mittendrin, und dann hat der Bau denkt gesagt, du schleppst hier, wir wiegen jedes Gramm ab und er schleppt hier 2 Kilo Einhorn mit, was auch noch ein Loch hat. Das hat aber, es war einfach nur mega witzig in dem Moment. Ne? Also wir haben wirklich gelacht, Freude gehabt, und ich glaube, dass, also Spaß gehört schon noch dazu. Ja.
Also das ist das Schöne. Lass uns zum Ende kommen. Ja, ich will noch kurz zusammenfassen, weil ich es so schön finde. Ja, ich glaube, wenn wir uns alle morgens im Büro umarmen würden und abends auch nochmal, wäre der Teamgeist ein anderer.
Ja? Stimmt.
Wenn wir mehr auf Humor achten und dass wir einen Spaß haben am Tag, ja, wäre auch da die Performance in den Unternehmen sicherlich eine ganz andere. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass der eine oder die andere mal mit dir auf Tour geht, um das mal zu erleben, wie toll das ist, neue Dinge zu erkennen und neue Dinge zu erleben. Ja.
Neue Business-Idee.
Genau. Aber, ja. Mein Lieber, lass dir jetzt erstmal 1000 Dank sagen. Es war eine echte Freude, ja, mit dir hier zu plaudern über das, was du schon erlebt hast. Und so wie ich immer sage, wer viel erlebt, hat viel zu erzählen. Und du bist ein echter Storyteller.
Also du hast
1000 Dank.
Ich danke dir, Harald, und danke, dass ich hier sein darf. Und danke, dass du mich auch, ich kann stundenlang reden. Ich finde es gut, dass wir das jetzt hier so ein bisschen kurz und knapp machen, sagen, für meine Verhältnisse zu machen. Schön, dass du nach Hamburg gekommen bist. Danke.
Ja, 1000 Dank.